schönen guten Morgen und viel Spaß beim Stadt-Land-Intro.
Ja, unser erstes Thema ist Milchverpackung, Milchtransport. Wir haben in unserer letzten Redaktionssitzung hier vom Stadt-Land-Info wieder mal ausführlich darüber debattiert, was ist denn jetzt eigentlich ökologischer, das gute Glas, in dem die Milch dann verkauft, verpackt, transportiert wird, oder vielleicht sogar der Schlauchbeutel. Und Manuela hat sich jetzt mal dahinter geklemmt, ein bisschen recherchiert und nachgefragt, und du bist auf eine Studie gestoßen über den BUND. Und da wurde diese Frage also mal behandelt. Wie ist das? Was ist eigentlich ökologischer? Das Glas oder am Schluss sogar der Beutel?
Also es ist folgendermaßen, es gibt da eine Ökobilanz, die vom Umweltbundesamt erstellt wurde. Und die geht davon aus, dass es sich um eine 1-Liter-Verpackung handelt, dass die Transportentfernung 100 Kilometer ist, dass es eine Umlaufhäufigkeit des Kastens 75 Mal und der Mehrwegglasflasche 25 Mal gibt. Und der Restmüll soll sein 70% Deponie und 30% Verbrennung. Und unter diesen Bedingungen, klingt jetzt ziemlich viel auf einmal, aber jedenfalls muss man ja irgendwelche gleichen Voraussetzungen schaffen, sieht es so aus, dass die Flasche entgegen unserem Gefühl nur dann besser ist, wenn unter 100 Kilometer die Dinge transportiert werden. Müssen die Flaschen oder Schlauchbeutel mehr als 100 Kilometer transportiert werden, dann ist tatsächlich der Schlauchbeutel ökologischer, weil nämlich mehr Schlauchbeutel, auf Deutsch gesagt, in einen Lastwagen passen. Der Karton ist total out, den braucht er nicht mehr kaufen. Am allergünstigsten wäre es, wenn man eben nur auf Breisgaumilch oder ähnliche Produkte zurückgreift, die tatsächlich in der Gegend produziert werden. Und da gibt es wiederum eine Untersuchung vom BUND, dass nämlich tatsächlich es für jeden Verbraucher und jede Verbraucherin immer noch möglich ist, Milch zu kaufen, die nur aus maximal 100 Kilometer Entfernung kommt. Und am allerbesten wäre natürlich die Großlösung.
Und das ist was es hier noch nicht gibt, diese Großlösung, das ist diese stählerne Kuh, oder sie gab es mal versuchsweise in Freiburg, also wo jeder quasi sein eigenes Behältnis mitbringt und dann an so einer Zapfmaschine im Einkaufsmarkt dann sich quasi seine Milchmenge rauslässt. Aber ab 100 Kilometer das erstaunliche Ergebnis eigentlich, ist die Milchflasche gar nicht ökologischer im Vergleich zur Schlauchflasche. Und an dieser optimalen Lösung mit der stählernen Kuh?
Die optimale Lösung mit der stählernen Kuh, da wollen wir uns eben nochmal dahinter klemmen, nachschauen, was sagt Breisgaumilch eigentlich dazu, warum ist es eigentlich damals wieder abgeschafft worden. Ich weiß, dass es hier in Freiburg schon mal in 1 bis 2 Supermärkten war. Und wir denken auch, wenn ihr euch zum Beispiel dahinter klemmt, viele Leute bei Breisgaumilch Interesse anmelden, wird es diese Lösung eher wieder geben, als wenn nur einzelne oder gar keine oder wenige sich drum kümmern. Im Weiteren geht es eben auch noch um Milch, und zwar mal wieder um das RBST, das Wachstumshormon, mit dem die Kühe traktiert werden. Und da gibt es jetzt den ersten US-Staat, der eingeführt hat, dass die Milchprodukte, die mit RBST hergestellt worden sind, gekennzeichnet werden müssen. Nämlich im US-Bundesstaat Vermont ist eine Kennzeichnungspflicht für RBST-Milch und Milchprodukte eingeführt worden. Auf Milchprodukten, bei denen nicht sichergestellt ist, dass sie ohne den Einsatz des leistungssteigernden Hormons erzeugt worden sind, muss ein entsprechender Hinweis stehen. Wie Top Agrar, eine landwirtschaftliche Fachzeitung, weiter berichtet, hat sich Vermont nicht nur wegen möglicher Gesundheitsgefahren für die VerbraucherInnen zu der Kennzeichnungspflicht entschieden, sondern auch, weil der RBST-Einsatz den Strukturwandel in der Landwirtschaft forciert. Vermont ist aber bisher der einzige US-Bundesstaat mit einer Kennzeichnungspflicht. Und dabei scheint auch noch offen zu sein, ob die Kennzeichnungspflicht weiterhin dem Druck der US-Bundesbehörden standhalten wird.
Und es geht gleich nochmal um dieses Rinderwachstumshormon RBST in den USA. Vorweg vielleicht nochmal gesagt, in Europa ist dieses Rinderwachstumshormon nicht zulässig. Da gibt es ein Moratorium der EU, das für 7 Jahre sicherstellen sollte, dass es nicht eingesetzt wird. Aber da ist auch noch nicht alles endgültig entschieden und RBST ausgesetzt. Möglicherweise wird jetzt diese Meldung die Forderung RBST gar nicht erst hier auf den Markt kommen zu lassen unterstützen, denn einem Bericht der US-amerikanischen Milchwirtschaftsjournals Dairy Today Magazine sollen etwa 40% der Farmer, die ihren Kühen schon eine Zeit lang RBST verabreicht haben, das Hormon dann wieder abgesetzt haben. Insgesamt sei der Anteil der Bauern mit RBST-Einsatz von 20% auf heute 12% zurückgegangen, wie die vorher schon zitierte Zeitschrift Top Agrar berichtet. Als Hauptgründe werden einer Untersuchung des Bauernverbands in Wisconsins Mastitis und Abkalkschwierigkeiten genannt. Die Herstellerfirma Monsanto sowie die amerikanischen Veterinärbehörden widersprechen jedoch, dass ein Zusammenhang dieser Krankheiten mit dem RBST-Einsatz bestünde. Von den 1300 Beschwerden von Farmern an Monsanto, die dieses RBST herstellen, vertreiben, pushen, seien nur 60% begründet, sagen die. Jeder Viehhalter müsse selbst entscheiden, ob er die möglichen Risiken von RBST akzeptiere, so die Behörden. Das war das Stadt-Land-Info für heute. Unsere Quellen waren zum einen die unabhängige Bauernstimme und zum anderen der BUND und dabei eine Studie des Umweltbundesamt für Gesundheit. Umweltbundesamt, okay.
Radio Dreieckland, 102,3 in Freiburg, mit den Nachrichten. Unistreik in Hildesheim.
Bereits seit dem 23. Januar wird die Hildesheimer Universität bestreikt. Die Sorge der etwa 4000 Studentinnen und Studenten, ihre kleine Universität könnte mittelfristig geschlossen werden. Der Streik richtet sich in erster Linie gegen die Einstellung der Informatikfakultät in Hildesheim. Der angedrohte Abbau dieser Fakultät bedeutet den faktischen Abbau der Gesamtuni Hildesheim. Von Anfang an verstanden die Studierenden ihren Streik als aktiven. Aktiv streiken meint dabei, niemand bleibt zu Hause im Bett, sondern die Studierenden arbeiten inhaltlich. So wurde zum Beispiel das Hochschulstrukturgesetz analysiert, Entwürfe für eine Konzeption der Uni in Hildesheim wurden entwickelt, zu landes- und bundesweiter Bildungspolitik gab es Arbeitsgruppen. Nach 8 Wochen Streik bröckelt es jedoch nun an der Streikfront. So teilte es gestern ein Sprecher des AStA in Hildesheim gegenüber Radio Dreieckland mit. Trotzdem gibt es einen harten Kern, der weitere Aktionen durchführt und versucht, Studentinnen und Studenten bei der Streikstange zu halten. Erschwert wird der Streik auch durch die momentanen Semesterferien, in denen viele Studentinnen und Studenten arbeiten müssen. Aktuell sind die Streikenden in Hannover aktiv. Dort findet die CeBIT, eine große Computermesse, statt. Diesen Rahmen nutzen die aus dem naheliegenden Hannover kommenden Studentinnen und Studenten, um auf ihren Protest aufmerksam zu machen. Außer der Fakultätsschließung richtet sich der Streik gegen die Umstrukturierung der Hochschullandschaft. Kritik wird an der Tendenz geübt, Universitäten zunehmend in Monostruktur aufzubauen. Die Mensa-Esserinnen sehen die Gefahr, dass Interdisziplinarität verloren geht. Kritik üben sie auch an der zunehmend berufsbezogenen Ausbildung an der Universität. Stattdessen fordern die Studentinnen eine breite Ausbildung. Mehr zur aktuellen Streiksituation in Hildesheim könnt ihr in einem Interview im Morgenradio hören.
Gundremmingen heißt das. Atomkraftgegner in Strafhaft.
Bereits am 26. April 1993, dem 7. Tschernobyl-Jahrestag, demonstrierten Atomkraftgegner vor dem Atomkraftwerk Gundremmingen mit einem Go-In für bessere Alternativen zur Atomenergie. 9 von ihnen trugen die Ausstellung Bombensicher mit Bildern von Tschernobyl-Opfern und ein Rotorblatt eines Windkraftwerks in die Reaktorschleuse. Daraufhin wurden sie festgenommen, sie leisteten keinerlei Widerstand. Konrad Link wurde im März letzten Jahres zu einer Strafe in Höhe von 15 Tagessätzen verurteilt. Nach einer Mahnwache am Freitag um 12 Uhr vor dem Haupttor des Atomkraftwerks Gundremmingen wird er diese Strafe in der Justizvollzugsanstalt Eichach antreten. Herr Link erklärte, er werde trotzdem weiter versuchen, die Verfassung durchzusetzen, die ein Recht auf körperliche Unversehrtheit des Lebens garantiere. Auch durch diese Strafe lasse er sich nicht davon abhalten, weiterhin friedlich und gewaltfrei gegen den Betrieb des Atomkraftwerks Gundremmingen mit den Mitteln des zivilen Ungehorsams zu protestieren. Mit Blick auf den nahenden 10. Tschernobyl-Jahrestag fordert er Atomkraftwerkbetreiber und die Regierung auf, endlich aus Tschernobyl zu lernen und aus der Atomenergie auszusteigen. Die Atomkraftwerkbetreiber leugnen immer noch die Erhöhung der Krebsrate nach der Katastrophe des Atomkraftwerks Tschernobyl in dessen Umgebung und lehnen jedes Gespräch mit der Mahnwache Gundremmingen ab.
Am 24. März sind wieder einmal alle Wählerinnen und Wähler aufgerufen, ihr allvierteljährliches Kreuzlein zu machen. Die Landtagswahl findet statt.
Wissen wir schon.
Nun gut, am 24. März findet bei Radio Dreieckland der Tag der offenen Tür statt. Von 11 bis 18 Uhr sind alle, die sich für das Radio interessieren, eingeladen, hinter die Studiotüren zu schauen. Studioführungen werden angeboten, es gibt die Möglichkeit, selber am Mischpult zu sitzen, Filme informieren über Geschichte und Tradition des Radios, es wird informiert, wie ihr Mitglied im Freundeskreis von Radio Dreieckland werden könnt. Während einer Modenschau wird der letzte Schrei aus der RDL-Kollektion präsentiert. Bei Kaffee und Kuchen könnt ihr Radiomacherinnen und Macher mit Fragen löchern.
Wissen wir schon.
Gut, dann dies. Einige nutzen den Sonntag, um in ihrem heimatlichen Gärtlein Unkraut zu jäten und umzugraben. Wieder andere mähen den Rasen und die könnten Ärger kriegen, zumindest sofern sie keinen lärmgeschützten Rasenmäher benutzen. Denn für den Haus- und Schrebergarten gilt bundesweit ein Verbot von allen öffentlich bemerkbaren Arbeiten, die geeignet sind, die Ruhe des Sonntages zu beeinträchtigen. Darauf weist der Naturschutzbund hin. Einzige Ausnahmen von der Regel sind leichte Gartenarbeiten, also mit Hacke, Heckenschere und Spaten darf Mensch sich durchaus im Garten aufhalten. Der Umgang mit Motorsägen, Rasenmähern etc. ist jedoch verboten. Wie bereits erwähnt, gibt es jedoch eine Rasenmäherverordnung. Diese gilt seit 1987. Nach dieser dürfen als Lärmarm eingestuft.
Schon gut, langweilt uns nicht weiter. Dann gehen wir doch lieber am 24. März in die Adlerstraße 12 zum Tag der offenen Tür bei Radio Dreieckland.
Das Wetter. Es ist Frühlingsanfang. Ich bin gerade eben noch mal darauf hingewiesen worden.
Ich habe es heute Morgen allerdings noch nicht gemerkt. Es war noch arschkalt heute Morgen irgendwie. Ich hoffe, das bessert sich irgendwie. Und ja, es soll heute einigermaßen sonnig werden und gegen Abend regnen. Das sind so die Tipps, die ich zugesteckt bekommen habe. Ansonsten lasst euch überraschen.
Na, ihr alten Schlafmasken, ausgepennt? Eines sage ich euch, der Streik geht weiter, komme, was da wolle. Denn nur in Streikzeiten gibt es die Streikzeit und die braucht ihr einfach zum Leben, gell? So, das musste doch mal gesagt werden.
Mit diesen Worten beginnt die Streikzeit. Das offizielle Schrei- bzw. Schreiborgan des Unistreiks 1996 in Hildesheim. Der Streik in Hildesheim geht jetzt schon seit 10 Wochen. Am Telefon habe ich heute den Uwe vom ASTA. Hallo Uwe.
Ja, hallo. Hallo
Uwe. Freiburg. Uwe, wie fing euer Streik in Hildesheim eigentlich an oder woran entbrannte der?
Ja, also es geht ja schon längere Zeit um, dass unsere Universität geschlossen werden sollte. Dann wurde es konkreter, dass der Fachbereich Informatik geschlossen werden sollte. Und es näherten sich dann die Anzeichen, dass also der endgültige Beschluss in der nächsten Zeit kommen sollte. Und wir haben also letzten Sommer schon mal Aktionen gemacht, als das also auch im Landtag verhandelt wurde. Und jetzt eben, wo dieser Beschluss nahte, sind wir in den Streik getreten, weil eben die vorherigen Proteste nichts gebracht haben, die etwas weniger stark waren.
Angedroht wurde euch ja, dass die Informatikfakultät geschlossen werden sollte. Was für eine Bedeutung hätte das für eure Universität?
Die Universität ist ja ziemlich klein. Es sind eigentlich 4 Fachbereiche, aus denen sie besteht, etwas mehr Studiengänge. Aber der Informatik ist eben ein sehr essentieller Teil, weil nicht nur die Informatik, der Studiengang Informatik davon betroffen ist, sondern auch einige andere Studiengänge aus den anderen Bereichen die Informatik mitnutzen. Also die Fachübersetzer haben beispielsweise Vorlesungen. Das Lehramt hat einige Vorlesungen und diese ganzen Bereiche, die würden ja dann auch davon betroffen werden. Das heißt, die Uni würde eigentlich zu einer PH degradiert werden, was ja eigentlich nicht Sinn und Zweck hier der Sache ist.
Nun hast du gesagt, ihr seid eine relativ kleine Universität, was natürlich für euren Streik am Anfang den Vorteil hatte, dass ihr eine riesige Streikmobilität hattet. Also es haben im Grunde fast alle Leute, wenn ich das hier richtig erfahren habe, mitgestreikt. Ihr hattet auch sehr originelle Ideen, 48 Stunden Non-Stop-Vorlesungen und so weiter. Wie sieht es nun momentan nach 10 Wochen Streik mit der Streikmotivation bei den Studentinnen und Studenten aus?
Ja, man muss natürlich ganz ehrlich sagen, dass das sehr abgenommen hat, weil eben Semesterferien sind. Aber es ist also immer noch Aktion hier. Es ist so der ganz harte Kern inzwischen noch, der hier hier Aktionen macht. Aber es wechselt also auch immer. Es sind Leute, die dann weg müssen. Es sind neue Leute, die wiederkommen. Und es laufen also auch dauernd Aktionen. Jetzt diese Woche ist die CeBIT beispielsweise. Die nutzen wir also auch, das ist ja, also da hat die Universität hat da Stände, die Informatik auch. Auf den Ständen sind wir präsent, dann verteilen wir dort Flugblätter, so lange wie wir dürfen. Meistens irgendwann wurden wir auch schon mal rausgeschmissen dort. Rote Karten wurden an Schröder verteilt, wurden also von einem Prof, der dort am Stand war, als Schröder kam, hat Schröder also die rote Karte bekommen für die schlechte Bildungspolitik hier.
Vielleicht kurz noch zur Erklärung, die CeBIT ist eine große Computermesse, die gerade in Hannover, ganz in der Nähe von Hildesheim läuft, an der ihr auch mit einem Stand vertreten seid. Jetzt hast du gerade vom harten Kern gesprochen, was macht denn nun dieser harte Kern, um die Leute am Streik zu halten?
Ja, also einerseits durch schöne Aktionen, die wir machen, also es ist auch nicht nur ernste Arbeit hier, wir feiern also auch mal, das ist also... Der Zusammenhalt geht weiter als jetzt nur im puren Aktionismus. Ansonsten eben durch entsprechend kreative Aktionen. Ansonsten werden die Leute weiterhin informiert. Die Streikzeit kommt ja eben immer noch regelmäßig raus. Die erscheint jetzt immer am Montagmorgen. und erscheint zurzeit in einer Auflage von mindestens 300. Also die letzte war 300 und die war dann vergriffen. Ich denke, die jetzige hat wohl etwas mehr. Das heißt, es sind also doch schon noch ziemlich viele Leute, die sich dafür interessieren oder die sich auch regelmäßig informieren.
Jetzt hast du gerade schon euer eigenes Presseorgan, die Streikzeit, genannt. Dazu eine Frage, die vorletzte, wenn ich richtig informiert bin, hieß Streik damals, und ihr berichtet auch über andere Streiks, die es schon gegeben hat, auch von Studierenden gegeben hat, und zum Beispiel schreibt ihr da auf Seite 20, 21 vom Protest zum Widerstand und zitiert da einen Text von Ulrike Meinhof. Seht ihr euch selber in der Tradition der 68er mit eurem jetzigen Streik in Hildesheim?
Also ich denke, das ist was anderes. Das war damals, war das ja wirklich ein Problem der Gesellschaft. Jetzt ist es gut, es ist im Grunde schon auch ein gesellschaftliches Problem, aber es ist hauptsächlich ein Finanzproblem. Niedersachsen ist so ziemlich das ärmste Bundesland, das Armenhaus, nennen wir es manchmal hier schon, und die haben schon wirklich sehr wenig Geld und sie tun so, als hätten sie natürlich gar keins, und es ist wirklich eine reine Geldsache. Also wir wollen nichts an der Gesellschaft ändern, sondern wir wollen im Grunde auf diesen Unsinn aufmerksam machen, an der Bildung zu sparen, weil die Bildung ist die Zukunft, und wenn man die Zukunft wegspart, dann, naja, sieht es dunkel aus.
Jetzt hast du gerade eine sehr interessante These, wie ich finde, aufgestellt, und zwar hast du gesagt, die 68er wollten die Gesellschaft verändern und das wäre bei euch jetzt momentan im Grunde nur ein Geldproblem. Findest du, dass man das sogar voneinander trennen kann?
In dem Sinne, weil, also ich denke, die Gesellschaft zu verändern, das ist noch ein viel, viel größerer Wunsch. Ich meine, den haben wir natürlich auch in unseren Utopien, wer hat den nicht? Aber wenn jetzt hier genug Geld wäre, dann würden wir ja nicht solche Aktionen machen.
Ja, aber das kommt ja irgendwo her, dass nicht genügend Geld da ist, oder?
Das ist wahr, ja. Also ich meine, wir wollen eben auf die Politik einwirken, also auf die Politiker einwirken, aber nun auf jeden einzelnen Bürger höchstens in dem Sinn, dass sie die SPD nachher nicht mehr wählen, was hier in Hildesheim wahrscheinlich auch der Fall sein wird. Aber so insgesamt die Gesellschaft zu verändern, das ist ja noch viel, viel mehr. Also das sehe ich noch als noch viel, viel mehr.
Da habe ich dann noch eine andere Frage, und zwar fällt mir auf, wenn ich eure Streikzeit so durchlese, dass ihr von Anfang an stark betont habt, dass ihr aktiv streikt, dass ihr auch versucht, sehr konstruktiv zu streiken. Ihr entwickelt zum Beispiel einen Entwurf für ein Konzept der Universität Hildesheim. Habt ihr selber den Eindruck, dass ihr was erreicht mit dieser Aktivität und dieser Konstruktivität?
Ja, den Eindruck hatte ich sogar sehr stark. Das fand ich sehr interessant. Also am Anfang war ich selber da sehr pessimistisch. Weil normalerweise bringen Streiks, die in sie sind, und dann dauern sie eine Weile, dann bröckeln sie ab und dann sind sie vergessen. Und hier ging es also deutlich weiter. Wir haben zuerst eigentlich die Professoren wachgerüttelt und das restliche Personal an der Uni. Die wurden also plötzlich aktiv. Es gibt einige Professoren, die hier richtig mitarbeiten inzwischen. Das hat eine Weile gedauert. Aber die also inzwischen selber auch aktiv geworden sind. Diese Bürgerinitiative zum Beispiel wurde auch von Professoren mit begründet. Dann haben wir die Stadt wachgerüttelt, das kam dann danach. Der Bürgermeister hat sich plötzlich interessiert, der Stadtrat hat in der Uni getagt. Die mussten einfach wachgerüttelt werden. Die haben gar nicht so recht gemerkt, was da eigentlich passiert. Also wir haben denen mal... Wir mussten denen überhaupt erstmal sagen, was passiert, wenn es hier plötzlich keine Uni mehr gibt, was aus Hildesheim eigentlich wird, und plötzlich...
Du bewertest den Streik also durchweg positiv. Ich rufe hier von Radio Dreieckland an, und ihr wisst vielleicht in Hildesheim, dass das ein freies Radio ist. Am Sonntag haben wir hier einen Tag der offenen Tür. Der steht im Rahmen einer Mitgliederwerbekampagne, denn Radio Dreieckland finanziert sich über Mitgliedsbeiträge. Bist du schon Mitglied bei Radio Dreieckland?
Ich denke, dass ich das einzige Mitglied bin von den Hildesheimer Studierenden, weil ich selber auch in Freiburg früher gewohnt habe und eigentlich schon immer Radio Dreieckland-Fan bin. Und das war auch eines der Dinge, was mich sehr geschmerzt hatte, als ich hierher zog, dass ich nämlich Dreieckland nicht mehr hören konnte.
Okay, genug des Lobes für unsere Hörerinnen und Hörer hier im Sendebereich. Möchte ich dann einfach nur nochmal sagen, wir haben sogar Fans in Hildesheim. Vielleicht ist das für die, die uns hier täglich hören können, ja auch ein Grund, Mitglied zu werden, wenn es sogar Leute in Hildesheim gibt, die uns unterstützen, obwohl sie uns gar nicht hören können. Uwe, ich danke dir ganz herzlich für das Interview und möchte mich mit eurem selbstgegebenen Motto verabschieden, nämlich mit den Worten Lucky Streik.
Ja, danke und Grüße nach Freiburg. Tschüss. Okay.
lady sitting on the pavement. Someone broke his wing. Now that bird is going nowhere and is suffering. Now I understand the setup. I see everything.
Zwei kurze Sätze am unteren Rand der Kulturseite Badische Zeitung vom Samstag, dem 9. März 1996.
Léo Mallet, der französische Kriminalautor, dessen Detektivfigur Nestor Burma die Verbrechen aufklärt, ist mit 86 Jahren gestorben. 1958 erhielt er den Großen Preis des schwarzen Humors.
Léo Mallet ist tot. Noch Anfang des Jahres gab es den Versuch, Léo Mallet, den großen alten Mann des französischen Krimi, wenigstens mal für ein Signierstündchen nach Freiburg zu holen. Nein, keine Chance, hieß es von den deutschen Verlagen. Zwar lebt er noch, aber eben schon seit langem sehr zurückgezogen. Er bewegt sich in Paris kaum noch aus dem Haus. Nun, auf das Stichwort französische Krimi-Autoren fällt vielen erstmal reflexartig Georges Simenon ein. Genauso falsch und genauso richtig wie die Suche nach deutschen Krimiklassikern zu beenden mit Glauser und Dürrenmatt. Die beiden waren bekanntlich Schweizer und Georges Simenon Belgier. Jedenfalls braucht es immer einen Moment, um nach Simenon auch auf den Namen jenes anderen Autors zu kommen, ebenso wichtig für den französischen Krimi, Léo Mallet. Bei uns in Deutschland haben sich erst in den letzten 10 Jahren zwei kleine, aber feine Verlage um Léo Mallets Werk verdient gemacht. Dem breiten Publikum, eher durch die Taschenbuchausgabe bekannt, erschienen alle Romane und Romänchen um den pfiffigen Pariser Privatdetektiv Nestor Burma, zuerst gebunden im Elster Verlag Baden-Baden. Nach den sogenannten
9 Geheimnissen von Paris,
einer Folge von 15 Detektivromanen, geschrieben in den 50ern mit jeweils einem anderen Pariser Arrondissement als Ort der Handlung, liegen mittlerweile auch die übrigen
Ermittlungen des Nestor Burma
komplett vor. Zu seinem allerersten Auftritt kam Léo Mallets sympathischer Held übrigens im Kriegsjahr 1943.
L'homme qui mourut au Stalag hatte ich für einen Wettbewerb geschrieben. Der Verlag Jean Renard hatte den Preis für den besten Kriminalroman geschaffen. Ich brachte mein Manuskript in die Rue Mission Le Prince, wo es 2 Monate lang vor sich hinschmorte. Henri Filippacci wusste von meiner Schriftstellertätigkeit und fragte mich eines Tages: Sag mal, hast du keinen Krimi auf Lager? Ich habe nichts auf Lager, aber ein Manuskript von mir schläft in der Schublade bei Jean Renard. Hol es ab und bring es Jacques Gatineau. Er hat ein neues Verlagshaus eröffnet. Filippacci gab mir die Adresse der SEPE. Ich holte bei Jean Renard meinen 7-Schläfer ab. Die Sekretärin sagte mir, dass der Preis schon vergeben sei, aber nicht an mich. Die Notiz eines Lektors war im Manuskript vergessen worden. Ich las sie vor der Sekretärin. Nicht uninteressant, aber nachlässiger Stil. Der Held ist ein wenig zu sehr Superman, ein wenig zu gewalttätig und schlecht erzogen. Nachlässiger Stil? Ich bemerkte zur Sekretärin: Madame, dieser Lektor weiß nicht, dass die Zukunft dem schlecht geschriebenen Roman gehört. André Simon, Anwalt und Rechtsbeistand der SEPE, schien vom Titel nicht sonderlich begeistert zu sein. L'homme qui mourut au Stalag würde den Besatzungsbehörden nicht gefallen. Ich schlug Le Retour de Nestor Burma vor. Ich fand es komisch, die Abenteuer eines Helden mit seiner Rückkehr zu beginnen, als kenne der Leser ihn schon lange. Schließlich einigten wir uns auf 120 Rue de la Gare, einen klassischeren Titel.
Genauso heißt er denn auch in der deutschen Ausgabe.
120 Rue de la Gare.
Der Elster Verlag setzte hier Maßstäbe. In liebevoller Ausstattung zu vernünftigem Preis bleibt diese 29-bändige Romanreihe auf dem deutschen Krimimarkt leider einzigartig. Zitiert wurde übrigens aus Léo Mallets reich illustrierter Autobiografie
Stoff für viele Leben.
Das schnoddrig-ironische Geplauder macht es schwer, nicht gleich seitenweise vorzulesen aus diesem wunderschönen Buch der Hamburger Edition Nautilus.
In ihrem Verlagsprogramm voll Dadaismus, Anarchismus und Surrealismus findet sich auch Leo Mallets
Schwarze Trilogie,
gewissermaßen die wildere, dunklere Seite seines literarischen Schaffens. Weniger amüsant als seine Nestor-Burma-Geschichten, literarisch dafür umso interessanter, sind diese drei Bücher in der Tat ein Meilenstein des Roman Noir und so pechrabenschwarz wie schon die treffend eingedeutschten Titel.
Das Leben ist zum Kotzen. Die Sonne scheint nicht nur für uns.
Und?
Angst im Bauch.
Dazu ein paar schlaue Sätze vom Fachmann Martin Compare.
Die französische Kriminalliteratur, nach wie vor neben der angelsächsischen die beste, wurde schon sehr früh durch extreme Rebellion und anarchistische Elemente geprägt. Der Großvater des schwarzen Romans, wenn man Fantôme als Urahn akzeptiert, war Leo Mallet. Und zwar mit seiner schwarzen Trilogie, die er Mitte der 40er Jahre schrieb. Diese absolut schwarzen Bücher, voller Wut, Hass und einer seltsam berührenden Zärtlichkeit, gaben für die heutigen Autoren den Ton vor und etablierten das politische System endgültig und unwiderruflich als das Böse schlechthin. Das Böse, das auch kein Protagonist des Kriminalromans besiegen konnte. Keine andere Kriminalliteratur bringt eine zynischere und düsterere Weltsicht. Die Trilogie ist aktuell, indem sie am Anfang einer literarischen Strömung steht, deren Höhepunkt noch nicht erreicht ist. Sie ist auch in ihrem modernen Sprachgebrauch aktuell und liest sich fast so, als wäre sie heute geschrieben. Die schwarzen Nächte der Außenseiter unterscheiden sich heute nicht von den dunklen Obsessionen der Getriebenen der 30er Jahre. Was die deutsche Edition angeht, sie ist hervorragend. Man kann nicht über den französischen Kriminalroman der Gegenwart Bescheid wissen, ohne diese richtungsweisenden Bücher zu können.
Doch damit nicht genug. Mittlerweile ließ Nautilus noch zwei weitere Mallets übersetzen.
Im Schatten der großen Mauer.
Ein zuerst unter amerikanischem Pseudonym veröffentlichtes pseudo-amerikanisches Frühwerk zur zweiten Auflage 1949 mit einem Pseudo-Vorwort des richtigen Autors versehen. Aber wie das alles zusammenhängt und innerhalb von Mallets Gesamtwerk einzuordnen ist, erklärt weit besser das siebenseitige Nachwort.
Im Schatten der großen Mauer
ist eine knallig runtererzählte Gangster-Story, eigentlich ein Groschenroman, Räuberromantik à la schwarze Serie. Aber gerade in dieser lobenswerten Aufmachung natürlich ein Leckerbissen für alle Fans. Zweites und hoffentlich nicht letztes dieser Art, Leo Mallets
Der letzte Zug von Austerlitz.
Wieder eine Ausgrabung aus der Pariser Kriegs- und Nachkriegszeit, wieder schön als Paperback und mit Glossar und Nachwort versehen. Das Nachwort behandelt diesmal vor allem die Fakten in der Fiktion. Es geht um politische Verbrechen vor und während der Nazi-Besatzung.
Der letzte Zug von Austerlitz.
Schon eher ein Muss für die frankophilen Krimi-Fans. Am Ende bleibt uns, außer den Büchern, nur ein schwacher Trost. Leo Mallet war es immerhin vergönnt, in seinem Land und in seiner Stadt anerkannt zu werden. Als Begründer des Roman Noir und als kriminalliterarischer Bewahrer eines Paris, das schon lange vor ihm verschwand. Auch dass er seine Werke noch in schöner Aufmachung auf Deutsch gedruckt sah, kann kaum darüber hinwegtrösten.
Le soleil n'est pas pour nous.
Leo Mallet est mort.